Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in einer Stadt, über die sogar in der New York Times zu lesen war, weil hier etwas Besonderes geschehen ist. Wir melden uns aus Nordhausen, gelegen im südlichen Harz. Und um ein Haar wäre diese Stadt mit gut 40.000 Einwohnern von einem AfD-Oberbürgermeister regiert worden, hätte es im vergangenen Herbst nicht plötzlich eine kraftvolle Gegenbewegung aus der Zivilgesellschaft gegeben. Und nun steht in Nordhausen im Jahr 2024 wieder einiges bevor, die Kommunalwahl Ende Mai, Anfang Juni die Europawahl und dann, so wie im gesamten Bundesland Thüringen, am 1. September die Landtagswahlen mit einem zumindest in Umfragen sehr hoch gehandelten AfD-Spitzenkandidaten namens Björn Höcke von der extremen Rechten. Unser Thema also heute in Agenda: zivilgesellschaftliches Engagement, wie Nordhäuser Bürger für die Demokratie kämpfen. Und wir würden auch gerne von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, wissen wollen, was die Zivilgesellschaft tun kann, um die Demokratie zu stärken, um sie zu schützen. Welche Aktivitäten und Initiativen haben sich bewährt, welche nicht? Wir wollen das nachher von Ihnen aufgreifen und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist die 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal: 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Ja, wir haben eine Runde versammelt. Akteurinnen und Akteure aus dem Bündnis Nordhausen zusammen. Der Oberbürgermeister der Stadt ist gekommen. Und Stefanie Tiepelmann-Heim, um mit Ihnen mal zu beginnen, vielleicht erzählen Sie mal von einem Schockmoment aus dem vergangenen Herbst.
Na, der Schockmoment war die Stichwahl tatsächlich, dass der damalige AfD-Oberbürgermeisterkandidat sehr viele Stimmen erreicht hat und unser bis dato Oberbürgermeister hinter ihm lag. Das war schon ein Moment, wo wir dachten, im Sommer schon, wenn dieser Tag X kommt, was passiert dann?
Und das war sehr deutlich in diesem ersten Wahlgang.
Ja, und dann fing das große Überlegen an, beziehungsweise es gab ja vorher schon einige Ideen und es gab auch bis dato schon ein Bündnis, was ja eingeschlafen war. Und dann kam der Tag, der Montag nach der Stichwahl, wo der Frank zu uns in Weltladen kam und gesagt hat, wir müssen was tun, wir können es nicht so stehen lassen, was machen wir?
Der Frank heißt Frank Makroth. Genau. Sie sind in den eine Weltladen gekommen, mitten in der Altstadt von Nordhausen. Was haben Sie ihr gesagt?
Dass wir unbedingt was machen wollen. Müssen. Also ich hatte echt Angst. Ja.
Was war die Idee?
Die Idee war, dass wir einfach engagierte Leute zusammentrommeln und erstmal gucken, was wir machen. Wir hatten ja erstmal gar keinen Plan. Und dann mit einmal war das wie Zahnrad. Es war ganz viele Zahnräder aneinander gegriffen und es ist was mega Großes. Bis heute ist das mega groß, was wir hier machen.
Ja, davon werden wir versuchen, ein Bild zu geben. Aber erstmal muss ich die Situation noch verstehen. Warum auf einmal Angst? Denn vorher, vor diesem ersten Wahlgang, gab es ja auch schon gute Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen.
Vielleicht ist das dann erst richtig bewusst geworden, wie tief wir da drin stecken.
Gut, und dann stand er in Ihrem Laden. Was war dann Ihr Impuls?
Das alte bestehende Bündnis gegen Rechts zu aktivieren, weil da einige Akteure noch da waren und bis dato auch mitgewirkt haben und auch mitwirken, die zu aktivieren zu einem Treffen und zu sagen, kommt vorbei, wir setzen uns zusammen und wir brainstormen, was wir als Zivilgesellschaft tun können.
Es gibt sogar einen in der Runde, Alexander Scharf, der ausgerechnet hat, wie viel Zeit dann noch war. 336 Stunden.
Das ist völlig korrekt. Zwei Wochen sind 336 Stunden. Und im Grunde hatten wir zwischen dem ersten Wahlgang und der Stichwahl 336 Stunden Zeit, das Ganze einfach ins Gegenteil zu wandeln, die Stimmung in der Bevölkerung aufzunehmen, eine Kampagne aufzuziehen und am Ende an die Leute ranzutreten und einfach für die Demokratie zu kämpfen. Und 336 Stunden ist nicht viel. Und für die Zeit, für 336 Stunden haben wir ganz schön viel auf die Beine gestellt.
Würden Sie sagen, dass es dann in diesen 336 Stunden einige in dieser Stadt gab, die dann komplett ihr Leben umgekrempelt haben?
Das würde ich behaupten. Also ganz viele in dem Bündnis, angefangen hat es ja mit irgendwelchen Telegram- und Signalgruppen und was gar nicht von uns initiiert war. Also es waren Unmengen an Menschen plötzlich auf den Beinen, die sich engagieren wollten. Und ich denke schon, dass für viele diese zwei Wochen doch mit sehr, 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 sehr wenig Schlaf verbunden waren.
Aber doch nochmal auch an Sie die Frage, warum musste denn erst dieser Schock passieren? Gab es vor dem ersten Wahlgang keine Zeichen, dass es in diese Richtung läuft?
Naja, bei der Kommunalwahl ist es ja so, dass wir keine Hochrechnung bekommen. Wir kriegen keine Infratest oder sonstige Umfrage, wo man jetzt sagen könnte, okay, das und das kommt auf uns zu und darauf können wir jetzt reagieren. Sondern es war so ein Starren auf diesen ersten Wahlgang und einfach zu schauen, was passiert und immer noch so eine Resthoffnung zu haben, es wird vielleicht doch nicht so schlimm. So, also man hat sich drüber unterhalten, im Grunde hat die ganze Stadt darüber gesprochen und dann war das Wahlergebnis da. Und das hat eine ähnliche Auswirkung wie eine Umfrage vor einer Landtags- oder Bundestagswahl.
Was würden Sie im Nachhinein sagen? Ich schaue mal in die Runde. Elisabeth Alpers von Bieler, Sie könnten darüber Auskunft geben, Pfarrerin hier in Nordhausen. Was würden Sie im Nachhinein sagen, was war denn das Entscheidende Ihrer Aktivität in diesen 336 Stunden?
Ich glaube, das Entscheidende war, dass wir dasselbe Ziel vor Augen hatten, dass wir in dieser Stadt, finde ich, relativ gut vernetzt sind. Also jetzt durch das Bündnis natürlich noch mal viel besser. Aber gerade Frau Tippelmann-Halm mit ihren ganzen Netzwerken, andere auch, das war, glaube ich, der entscheidende Moment, dass wir aus so vielen verschiedenen Bereichen da waren. Und es war unheimlich viel Adrenalin irgendwie, was man gespürt hat. Und alle waren bereit, sich einzubringen, auch über die Maßen hinaus. Ich würde sagen, was noch entscheidend war in diesen Stunden, dass man sich auch in die Öffentlichkeit getraut hat. Also manchen von uns fällt das hier nicht so schwer. Ich bin eher nicht so, dass ich mich gerne vorne hinstelle. Aber das war einfach gefordert. Und wenn man plötzlich dann so ein Radioteam in seinem Gottesdienst sitzen hat, dann wird es einem schon ein bisschen anders und man hinterher noch dazu Stellung nehmen muss.
Was meinten Sie mit dem Hinweis auf Adrenalin? Also in welcher Verfassung waren Sie in dieser Zeit?
Na, wir waren alle aufgeputscht, also andere noch viel mehr als ich. Also manche haben, glaube ich, wirklich 24 Stunden rund um die Uhr gearbeitet und Posts verfasst. Oder dann ging es um diesen offenen Brief, den wir verfasst haben. Da haben Leute ganz, ganz viel Kraft und Zeit investiert. Also Schlafen war Nebensache, die Hauptarbeit war, glaube ich, auch Nebensache. Und Familie musste auch irgendwie klarkommen.
Und Ende vom Lied, zweiter Wahlgang.
Ja, war hoch, hoch spannend, muss man jetzt ja mal sagen. Also, dass es zwischendurch ja auch anders aussah, war ja nicht gleich, dass sich abzeichnete, wer gewinnen würde. Also, es war ein richtiger Wahlkrimi, muss man sagen. Und dann erst so am Schluss zeichnete sich ab, dass Herr Buchmann gewinnen wird. Und das ist natürlich einerseits toll und wir haben gefeiert und es war alles super, super schön. Im Nachgang sagt man natürlich, trotzdem sind eben sehr, sehr viele Prozente auch an die AfD gegangen. Ne? Das ist das, was einen nachdenklich macht und was uns ja auch alle beschäftigt und warum wir ja weiter am Arbeiten sind.
Ja, also es gab nach den zwei Wochen eben einen überraschenden, vielleicht Sie selbst überraschenden Triumph, dass das verhindert wurde, was Sie befürchtet haben. Aber auch das ist jetzt einige Monate her. Und wir wollen mal eine Idee davon zu geben, versuchen, wo das Bündnis heute steht. Und Eva-Maria Götz hat vorgestern Abend das jüngste Treffen miterlebt.
Ja, ich war im Kebabhaus in Nordhausen in der Nähe des Bahnhofs. Da trifft sich immer noch jeden Montag der harte Kern auf jeden Fall und plant die nächsten Veranstaltungen. Veranstaltungsmanager ist Heiko Sänger, der kam gleich zur Sache.
Nachdem wir letzte Woche ja schon viel zusammengetragen haben, und Mel jetzt für uns mal eine ganze Liste und schon mal einen ersten Ablaufplan erstellt hat für unser Fest am 25. Mai, wollen wir heute natürlich die Liste ein bisschen ausdünnen, weil wir natürlich ganz viel haben, ganz viele Ideen hatten und jetzt natürlich gucken müssen, dass wir das ein bisschen in Form bringen.
Zwei Familienfeste stehen an. Eins am 25. Mai zur Kommunalwahl, eins am 24. August, kurz vor der Landtagswahl. Und da ist viel zu organisieren. Es gibt Gesang, es gibt Spiel und Tanz, wie das halt bei Festen ist. Und es gibt auch Rednerbeiträge und Diskussionen. Und eine besondere Rolle spielt das Grundgesetz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.
Soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Dieser Imagefilm für das Grundgesetz, der war ein Riesenerfolg schon im letzten Herbst. Der wurde in Sundhausen zum ersten Mal gezeigt, als dort gegen die AfD auch demonstriert wurde. Und Jannis sagte, das war schon was ganz Besonderes.
Das war auch unser erster krasser medialer Einschlag mit, ich weiß nicht, wie viele Aufrufe das auf YouTube hat, in über, ich glaube, mehrere tausend. Also das hatte schon eine gewisse mediale Wirkung dann am Ende.
Ziel dieser beiden Veranstaltungen ist jetzt nicht nur Unterhaltung. Es geht auch darum, sagte mir Ralle,
den Leuten zu sagen, wir stehen hier zusammen, ihr seid nicht allein und zusammen brauchen wir keine Angst haben, zusammen sind wir bunt und wir haben Lust, wir lassen uns das nicht irgendwie blau reden, das Ganze, und einfach Mut machen, ne?
Ja, Mut ist auch nötig, denn die rechte Szene ist in Nordhausen sichtbar. Zum einen gibt es immer noch die Montagsdemonstrationen. Die sind wohl etwas kleiner geworden, aber es gibt sie weiterhin. Es gibt einschlägige Szenetreffs. Aber vor allem ist anscheinend erschreckend, dass die Gesinnung überall anzutreffen ist, sagte mir Ralle.
Auf diesen Zug mit aufgesprungen und ist es schick geworden. Also es ist wieder normal, recht zu sein, es ist normal, das zu äußern, es ist normal, aggressiv zu reden und andere Menschen einzuschüchtern, es ist normal geworden, keine andere Meinung mehr zuzulassen, es ist normal geworden, so zu sein, ne? Es ist quasi das Nordhausen von vor 25 Jahren.
Ja, und das Nordhausen von vor 25 Jahren, das war geprägt durch eine rechte Baseballschlägerszene. Und das möchte hier keiner mehr haben. Aber es gibt halt auch eine andere Seite hier in Nordhausen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich engagieren, hat mir Doro gesagt.
Ja, ich glaube, die unterschiedlichen Wirkungsfelder, die bilden sich gerade so ein bisschen heraus. Es gibt so Ideen innerhalb der Stadt, so an verschiedenen Stellen in der Stadt auch verschiedene Angebote zu schaffen für Bürger, wo es letztendlich auch so ein bisschen geht, Kinder einzubeziehen und auch Bürger aufzuklären, so ein bisschen für die Demokratie zu werben. Es gibt Ideen so zu Tätigkeiten in Schulen, also auch schon vielleicht in Kindergärten, wo man aus meiner Sicht unbedingt aktiv werden muss. Dadurch, dass wir einfach im Bündnis so viele Menschen von so unterschiedlichen Berufen und auch Wirkungsfeldern sind, ich glaube, es findet sich gerade so ganz, ganz viel und ich glaube, es kommt auch noch ganz viel.
Ja, und alle wollen, dass sich der Erfolg vom Herbst natürlich wiederholt. Und Luise hat mir gesagt, sie will vor allem, dass ihr 7-jähriger Sohn nicht die gleichen schlechten Erfahrungen machen muss, wie sie als Kind machte, mit Bedrohungen und Aggressionen. Und sie hat mir gesagt,
also was mir total wichtig ist, klarzumachen, der Osten ist nicht rechts. Hier wohnen auch nicht nur bildungsferne Menschen. Hier wohnen Menschen, die richtigen moralischen Vorstellungen haben, die was erreichen wollen für diese Stadt. Die wollen, dass diese Stadt bunt bleibt, dass sie lebendig bleibt, dass sie jugendlich bleibt, dass wir ein tolles kulturelles Angebot haben. Ich möchte nicht der abgehängte Teil von Deutschland sein. Also wie man das ja auch in den 90er Jahren gesagt hat, wir sind Dunkeldeutschland, weil hier diejenigen wohnen, ja, es ist so, also weil hier diejenigen wohnen, die sehr starke rechte Tendenzen haben.
Also, was kann die Zivilgesellschaft tun? Das ist auch unsere heutige Frage an Sie. Deshalb nenne ich nochmal die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464 oder eine Mail an agenda@ deutschlandfunk.de. Jetzt wollen wir versuchen, das Betriebssystem dieses Bündnisses Nordhausen zusammen zu verstehen. Das wird auch Menschen außerhalb des Südharzes interessieren, was man tun kann, welche Erfahrungen gesammelt werden. Und es gibt einen Punkt, das habe ich inzwischen verstanden, der sehr wichtig ist für Ihr Selbstverständnis. Und das ist die Überparteilichkeit. Also es geht darum, welche Rolle spielen eigentlich Parteien als Akteure in solchen Bündnissen und bei Ihnen eben die Überparteilichkeit. Warum ist das, ich schaue jetzt mal in die Gesichter, warum ist das für Sie, Herr Sänger, so wichtig? Ich will auch mal dazu sagen, Heiko Sänger ist Einzelhändler hier in Nordhausen, hat ein Fachgeschäft.
Ja, ich denke, wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Überparteilichkeit zu haben, einfach um sich auch weniger angreifbar zu machen und mehr Leute auch ansprechen zu können, die breitere Masse, indem man eben nicht sich also für jemanden Partei ergreift oder für eine Partei. Deswegen ist auch auf unseren Veranstaltungen sind halt Parteisymboliken auch nicht erwünscht, auch keine Parteireden. Und ja, deswegen halten wir das auch weiter so.
Hat das was damit zu tun, dass Parteien, ich sag ausdrücklich Parteien und nicht eine einzelne, insgesamt hier in Nordhausen in keinem guten Ansehen stehen? Oder warum ist Ihnen das so wichtig?
Naja, das will ich jetzt nicht auf Nordhausen so münzen, aber wenn man mal guckt, wie die gesellschaftliche Meinung aktuell ist, gerade zu den Altparteien, gibt es da ja natürlich auch Befindlichkeiten in der Bevölkerung. Und uns geht es halt eher darum zu sagen, ja, die Leute zu motivieren, die sollen halt selber gucken, was ist für sie im demokratischen Spektrum genau das Richtige, auch zu wählen. Wir wollen da niemanden vorgeben oder auch niemanden in seiner Wahl vormunden. Wir wollen einfach nur aufzeigen, für was bestimmte, also welchen Wert die Demokratie in unserem Land hat. Und dann kann ja jeder auch nochmal gucken, für was steht denn die Partei, die ich vielleicht wählen will und was ist mir wichtig.
Aber das ist ja interessant, gerade auch vor dem Hintergrund dieser knappen 336 Stunden, dass Sie dann vermutlich auch gleich an dem Montag Ihres ersten Treffens über so grundsätzliche Dinge auch sprechen mussten.
Ja, na, es sind halt viele Menschen aus verschiedenen Spektren da gewesen, wohlweislich auch Menschen, die aktiv sind in politischen Parteien. Und das so ein bisschen auszuklammern, war am Anfang ganz wichtig, ganz elementar, dass eben Parteiinteressen in diesem Bündnis erstmal keine Rolle spielen. Jetzt würde ich so ein bisschen sagen, es hat sich auch ein bisschen verändert, so in dem letzten halben Jahr, was dann auch einfach ein Thema werden wird jetzt in den nächsten Wochen, weil einfach Kommunalwahlen vor der Tür stehen.
Mhm. Und dann geht es darum, ob vielleicht aus dem Bündnis heraus sogar Menschen auf einmal auf Kandidatenlisten stehen. Lassen Sie uns das vielleicht mal für einen späteren Zeitpunkt verschieben, aber es ist ein wichtiger Punkt. Aber für diesen Ausgangsimpuls, würden Sie sagen, war die Überparteilichkeit wichtig?
Das war wichtig, weil ja auch bis dato das Thema der Konflikte hier in Nordhausen, gerade im Stadtrat und auch auf der Oberbürgermeister-Bürgermeisterin-Ebene ein Thema war, was auch viele Bürgerinnen und Bürger bewegt hat. Und das ist schon auch was, was wir im Bündnis wahrgenommen haben, warum vielleicht einige von den Menschen eben nicht zu dieser Wahl gegangen sind oder sich entschieden haben, nee, ich gehe nicht wählen oder ich wähle den Kandidaten der Blauen Partei.
Und der andere war der amtierende Oberbürgermeister, nämlich Kai Buchmann, selber parteilos.
Genau, selbst parteilos seit 2017 Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen.
Genau, und Sie müssen ja auch diesen Schockmoment erlebt haben, dass Sie nach dem ersten Wahlgang erstmal hoffnungslos abgeschlagen waren.
Wer sich zur Wahl stellt, der kann gewinnen, kann aber auch verlieren. Für mich war das eine relativ einfache Rechnung, dass ich zum Schluss oder dass ich nach dem ersten Wahlgang in der Stichwahl war. Das war für mich schon ein Erfolg, weil ich auch 2017 ein guter Zweiter war und dann auch gewonnen habe. War das für mich auch eine positive Nachricht.
Aber wie schauen Sie jetzt auf die Aktivitäten dieses Bündnisses? Denn wenn es erst nach dem ersten Wahlgang gelingt, eine bestimmte Atmosphäre oder Stimmung in der Stadt zu drehen, dann müssen Sie sich als OB ja die Frage stellen, warum musste es zu diesem Punkt erst kommen?
Also ich muss mich natürlich als Kandidat hinterfragen, habe ich ordentlich Wahlkampf gemacht, habe ich die Informationen, die Projekte, die ich auch in der Zukunft machen will, denn darum geht es ja bei einer Wahl, was will der Kandidat in der Zukunft bewerkstelligen für die Stadt Nordhausen, habe ich mich da klar genug ausgedrückt, das habe ich offensichtlich nicht geschafft. Weil das wäre natürlich meine Hoffnung gewesen, als Erster vielleicht in die Stichwahl zu kommen. Deswegen habe ich mich dahinter gefragt, aber ich war eben auch sehr dankbar, dass es eben auch dieses gesellschaftliche Bündnis kam, was mich ein Stück weit dann eben auch bevorteilte am Ende des Tages.
Hat das die Machtverhältnisse hier in der Stadt verändert?
Die Machtverhältnisse zeigen ja die Wahlen. Also nein.
Also ich sage das deswegen, wenn Akteure aus der Zivilgesellschaft auf einmal eine wichtige Rolle spielen, in die Öffentlichkeit hineingehen, dann ändern sich ja die Koordinatensysteme gerade in einer kleinen Stadt von 40.000 Einwohnern.
Aber die Akteure der Zivilgesellschaft sind ja die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen. Das waren ja jetzt im Bündnis Nordhausen zusammen, finden sich Nordhäuser und Nordhäuser und eben relativ wenig Auswärtige.
Betrachten Sie sich selber denn als Teil dieses Bündnisses Nordhausen zusammen?
Ich kann mich auf jeden Fall mit den Zielen des Bündnisses total identifizieren.
Und wenn die sich treffen?
Da bin ich nicht dabei.
Warum?
Ich bin der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen, habe Neutralitätspflicht zu erfüllen und so weiter und so fort. Und außerdem bin ich wahrscheinlich gerade im Büro und arbeite.
Ja, aber das berührt ja doch einen wichtigen Punkt. Denn wir haben ja gerade gehört, dass Überparteilichkeit ein wichtiges Prinzip dieses Bündnisses ist. Sie als Parteiloser tun sich da wahrscheinlich auch leichter mit dem, was wir vorhin gehört haben. Sie könnten auch sagen, ich stelle mich an die Spitze dieses Bündnisses.
Ich bin der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen. Ich wiederhole mich jetzt an dem Punkt. Und das ist meine Aufgabe. Dafür haben mich die Bürgerinnen und Bürger gewählt, nicht unbedingt an der Spitze des Bündnisses zu stehen.
Ja, wir werden das nach den Nachrichten nochmal aufgreifen. Gerade auch das Verhältnis zwischen Parteiendemokratie und Zivilgesellschaft. Das ist etwas, was an vielen Orten in Deutschland immer wieder neu austariert werden muss. Und uns interessiert heute ganz besonders, was kann denn die Zivilgesellschaft tun? In welche Rolle kommen Bürgerinnen und Bürger hinein, wenn es darum geht, Demokratie zu stärken, Demokratie zu schützen? Da wollen wir dann auch gern etwas von Ihnen hören, was wir nachher aufgreifen werden. 00800 4464, 4464 ist die Nummer, oder agenda@deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Nordhausen im südlichen Harz. Unser Thema heute in Agenda, zivilgesellschaftliches Engagement, wie Nordhäuser Bürger für die Demokratie kämpfen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Thüringen, in der Bibliothek von Nordhausen. Das ist eine Kleinstadt, die vor drei entscheidenden Wahlen in diesem Jahr steht und der es gelungen ist, im vergangenen Herbst die Wahl eines AfD-Oberbürgermeisters im zweiten Wahlgang, wie wir gehört haben, abzuwenden, der zuvor als hoher Favorit galt. Was können also Bürgerinnen und Bürger tun, um die Demokratie zu stärken? Das wollen wir auch aus Ihrer Perspektive gerne hören und erfahren. Sie können schreiben an agenda@deutschlandfunk.de oder unser kostenfreies Hörertelefon anrufen 00800 4464 4464. Vor den Nachrichten ging es um das Verhältnis zwischen repräsentativer Politik, gewählter Politik in Gestalt des OB und der Zivilgesellschaft. Und das dürfte auch Andreas Fröse interessieren, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Er leitet die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die noch zum Stadtgebiet von Nordhausen gehört. Herr Fröse, guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Als wir miteinander gesprochen haben, da sprachen Sie von basisdemokratischem Neuland, was sich hier besichtigen lässt. Könnten Sie das mal entfalten, was Sie damit meinten?
Nun, Frau Tippelmann-Halm hat es vorhin auch in der Runde schon erwähnt, dass es durchaus gewisse Vorerfahrungen im Stadtgebiet gibt, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren und auch zu vernetzen. Es gab ja vor einigen Jahren schon ein Bündnis gegen Rechts, das in der Stadt existierte und in dem sich verschiedenste VertreterInnen individuell, aber auch vertreten durch die Vereine, durch kulturelle Institutionen in dieser kleinen Stadt Nordhausen zusammengetan haben, um gemeinsam zu überlegen, für welche Gesellschaft möchten wir vor Ort uns einsetzen? Wie möchten wir in unserer Stadt leben? Damit verbunden auch die Frage.
Sie haben ein Für formuliert und nicht bloß ein Gegen.
Genau.
Das werden Sie vermutlich sehr bewusst getan haben.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, das wird vermutlich auch die meisten oder alle in unserer Runde einen, dass es uns ganz wichtig ist, wir möchten für etwas einstehen. Wir möchten etwas bewegen, wir möchten Dinge schaffen. Und ja, ein Zusammenleben gemäß den Grundwerten, die für uns wichtig sind. Das lässt sich natürlich nicht trennen von dem, wogegen wir uns abgrenzen möchten. Gegen Rechtsextremismus, gegen Menschen und Positionen, die diese Grundwerte verletzen. Aber es ist primär eine aktive Initiative von uns, dass wir uns für etwas einsetzen möchten.
Aber da wird es ja dann im Kleingedruckten interessant. Zumal, wenn ein Bündnis versucht, sich sehr, sehr breit aufzustellen, erst recht über Parteigrenzen hinweg, wie wir gehört haben. Denn wenn man dieses für etwas sein durchdekliniert und das im Bereich des Lokalen anschaut, was kommt dann raus, außer dass man gemeinsame Werte beschwört? Muss man dann auch eins sein, wenn es zum Beispiel um ganz einfache lokalpolitische Fragen geht, was aus der neuen Bibliothek wird oder wie man eine Ampelschaltung macht oder wie man einen Park gestaltet?
Nun, ich denke, was uns alle eint, die wir in diesem Bündnis uns engagieren und in dieser vernetzten Gemeinschaft zusammenwirken, das ist die Frage, auf welcher Basis wir solche Themen, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Wiebeke, aushandeln möchten. Was sind denn die Spielregeln? Ich möchte das nicht kleinreden. Natürlich, das sind die wichtigen kommunalpolitischen Aufgaben. Wo werden Schwimmbäder gebaut oder geschlossen? Wo werden Parkplätze gebaut? Wie wird der Verkehr in einer Stadt möglichst ökologisch organisiert? Aber die Metafrage über allem ist doch die Frage, wie gehen wir miteinander um? Was sind die Grundwerte, die uns miteinander verbinden? Und dann sind wir bei den Kernwerten der Demokratie. Und wenn wir auf dieser kommunalen Ebene es mit Menschen zu tun haben, die in ihren Schriften, in ihren Positionen diese demokratischen Grundwerte mit Füßen treten, sie verletzen, dann sind wir sehr schnell an einem Punkt, der uns alle verbindet, dass wir zunächst mal für die Spielregeln der Demokratie, die uns verbinden, gemeinsam einstehen und in diesem Rahmen alle weiteren Themen demokratisch aushandeln.
Dann nehme ich Ihren Vorschlag gerne auf und wir können über diese Frage, wie wollen wir miteinander umgehen, auch gemeinsam nachdenken. Denn zu diesem Wir gehört ja die Tatsache, dass diese Stadt, ja, das muss ich jetzt mal fragen, Frau Eipers von Bieler, ich nehme Sie als Zeugin. Ist diese Stadt Nordhausen gespalten?
Muss man davon ausgehen, dass es so ist durch das Wahlergebnis. Allerdings nehme ich das nicht so sehr in meinem Umfeld wahr. Was ich immer wahrnehme, ist, dass wir ja eigentlich eine sehr bunte Stadt sind. Also durch die Hochschule, durch das Theater. Wir haben ganz, ganz viele tolle ausländische Menschen. Wir haben eine eritreische Gemeinde auch hier in der Stadt, die sich treffen jeden Sonntag. Und da merke ich eben ganz, ganz viel Zusammenhalt auch. Das ist das natürlich, was ich lebe und was ich mitkriege und vielleicht nochmal besonders durch die Stichwahl, dass wir in manchem noch enger zusammengerückt sind und den anderen noch mehr wahrnehmen oder auch fragen, wie kann ich dir helfen, wie kannst du mir helfen, wie können wir irgendwie was bewegen. Das ist eigentlich das, was ich in meinem Leben Tag für Tag lebe. Aber natürlich muss ich davon ausgehen, wenn ich auch das Wahlergebnis sehe oder wenn ich Wurfsendungen der AfD sehe oder Aufkleber in der Stadt oder was auch immer, dass wir natürlich gespalten sind.
Ja, wie genau die Stichwahl ausgegangen ist, wer wüsste das aus dem FF zu sagen? Der OB natürlich, Herr Buchmann.
Ich glaube 54% für mich.
Und folglich 46% für den AfD-Kandidaten.
Das ist die Natur der Stichwahl, ja.
Und dann wollen wir doch mal horchen, was sich heute natürlich nicht repräsentativ über die Stimmung in der Stadt und die Gedanken und Gefühle mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen sagen lässt. Eva-Maria Götz hat einige Stimmen gesammelt.
Im Moment noch mit Sorge, weil mir zu viele Leute das wählen, was ich nie wählen würde.
Naja, also ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass die AfD endlich mal gewinnt.
Also ich sehe ja meinen Bruder als AfD-Wähler ziemlich im Kontrast zu anderen Familienmitgliedern, die teilweise Linke oder Ähnliches wählen. Und dadurch ist die politische Debatte bei uns schon irgendwie zu Hause angekommen.
Die Hoffnung ist natürlich, dass die anderen Parteien sich zusammenschließen können und eine Regierung bilden können.
Es macht einen schon auch ein bisschen Angst, dass sich dadurch noch mehr der Sichtwinkel auf die AfD vergrößert und sie immer mehr Leute ranschaffen könnten.
Die AfD stellt hier im Landkreis Kandidaten, die aus allen Schichten hervorkommen, ob das Rentner sind, ob das Selbstständige sind, Verbeamtete, Leute, die bodenständig Unternehmen führen, Leute beschäftigen, für die demokratischen Grundrechte einstehen und auch konstruktive Ideen einbringen, ob das im Stadtrat oder im Kreistag ist, und stoßen in der Vergangenheit, so war das auf jeden Fall, immer auf Gegenwehr.
Man müsste erst mal abwarten. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da noch gar nicht beschäftigt, was die für einen Wahlauftrag haben. Das kommt ja sicher erst, bevor so eine Wahl beginnt, oder?
Es muss sich jedenfalls was ändern, ein bisschen, dass die Welt friedlicher wird. Dafür bin ich. Wer für einen Frieden ist, für diese Partei stimme
ich. Eher ein bisschen Sorge, dass die Rechten oder die AfD etwas zu stark werden könnte und wahrscheinlich auch wird. Ja, in Hoffnung, dass vielleicht sich doch noch die demokratischen Kräfte ein bisschen zusammenraufen und dass es vielleicht doch vernünftig ausgeht.
Es gibt hier so viele Probleme zu lösen in Nordhausen und die beschäftigen sich nur mit sich selber und das kann es nicht sein.
Wenn ich das ganze Theater in der Welt sehe, wofür wir alles Geld haben, nur nicht für uns selber. Ich meine, ich habe ja nichts gegen helfen, ne? Aber erst wir. Wenn hier ist doch nichts in Ordnung. Wen soll man da wählen? AfD auf keinen Fall. Da kommt auch nichts Gescheites raus. Die wollen auch nur, wie gesagt, Kohle machen und mehr nicht. Wo ich das Kreuz mache, ich weiß es noch nicht.
Ja, das also einige Stimmen. Frank Makrot, warum haben Sie gerade den Kopf geschüttelt?
Weil ich dachte, das war meine Mutter gerade. Ja, das hat sich echt so angehört.
Wissen Sie denn, wie Ihre Mutter denkt?
Ja, 100% wie ich. Ich komme aus gutem Haus.
Also das ist interessant, dass Sie sofort an Ihre Mutter denken, ja. Und dass natürlich auch in der Runde hier, als wir die Stimmen gehört haben, vermutlich alle gelauscht haben, wen kenne ich nicht. Das ist eine kleine Stadt und das würde ich gerne mit Ihnen besprechen, wie sich das im Alltag eigentlich bemerkbar macht, dass man aufeinander schaut und dann vermutlich auch auf die Gesinnung und Orientierung blickt.
Also in meinem Familienkreis ist das kein Thema. Definitiv nicht, aber im Umfeld kriegt man es groß mit, ja.
Wer kann das von sich auch sagen mit der Familie? Nein, Sie nicht.
Ich nicht, nee. Tatsächlich ist das bei uns auch ein Thema und der Einfluss der sozialen Medien ist immer präsent. Und dass da auch manche Argumente zu entkräften, die dann kommen, das ist schon spannend, beziehungsweise auch, wenn es Familienzusammenkünfte gibt, zu sagen, wir reden darüber nicht, weil das macht uns, eint uns nicht. Und das finde ich schon schade, weil ich glaube, es braucht natürlich in der Demokratie auch Widersprüche und man muss sich schon auch gerade in Familie darüber unterhalten und austauschen. Und bei uns geht es gerade auch so ein bisschen in die eine Richtung von gar nicht mehr wählen, weil frustriert der Nächste, der sagt, naja, aber die Argumente, die ich in den sozialen Netzwerken von den Populisten irgendwie lese, sie vielleicht aber anders einsortiere, machen mich schon irgendwie meinen Argumenten irgendwie stark und der Nächste oder ich, die jetzt auch einen Entschluss getroffen hat für mich, da irgendwie aktiver zu werden, als nur in einem Sprecherin oder einer Sprecherin zu sein in einem Bündnis.
Ich glaube, so wird es in manchen Familien zugehen, dass manche sagen, ach, lass uns hier lieber den Frieden bewahren, sonst verkrachen wir uns über der Tasse Kaffee. Und andere, sie möchten sprechen. Was ja eigentlich nur heißen kann, dass Sie darauf vertrauen, dass Sprechen etwas verändert?
Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Eine ganz wichtige Methode, um miteinander im Austausch zu sein. Also nur sich über irgendwelche Messenger-Dienste auszutauschen und Mimik-Gestik gar nicht so mitzubekommen, macht es natürlich an der einen oder anderen Stelle eben schwierig. Und auch Dinge einfach nicht unwidersprochen stehen zu lassen, finde ich, haben wir viel zu lange in den letzten 10 Jahren gemacht als Zivilbevölkerung, dass wir viele Dinge einfach unkommentiert gelassen haben, aus Sorge, nicht die richtigen Argumente zu haben oder aus Sprachlosigkeit einfach. Also ging es mir ja genauso, dass ich in vielen Momenten einfach sprachlos war, was alles da so zusammenrauscht. Und man gar nicht denkt, was wir sollten da jetzt noch antworten. Und ich habe jetzt nicht die passende Studie im Kopf, aber einfach emotional zu sagen, warte mal, stopp, irgendwas schwingt jetzt hier mit und irgendwas stimmt jetzt hier irgendwie nicht. Und wir haben es ja auch von Herrn Fröse gehört, dass wofür wollen wir hier eigentlich sein und was wollen wir hier mitgestalten? Also ich bin auch hier geboren und groß geworden und habe auch all das erlebt, was wir in den Stimmen vorhin gehört haben. Und das macht mich auch betroffen. Und ich habe mich auch in den jungen Jahren viel mit Erinnerungskultur beschäftigt und auch mit unserem kulturellen Erbe hier in der Stadt. Und auch eine Oma gehabt, die mir ganz viel erzählt hat, wo ich ganz doll Sorge auch um meine Kinder habe und da auch im Austausch bin.
Da würde ich gerne nochmal in die Gesichter schauen, wer davon berichten kann, was im kleineren Kreis geschieht, wenn entweder gesprochen oder geschwiegen wird, wenn solche Entscheidungen zu treffen sind. Das ist nicht nur Familie, das ist Nachbarschaft, das sind Freundeskreise, das ist auch die Öffentlichkeit. Wer kann dazu etwas sagen? Herr Sänger, Sie haben einen Laden. Wahrscheinlich spielt sich da auch einiges ab.
Das stimmt. Natürlich kommt man unweigerlich auch mit der Kundschaft ins Gespräch. Oder meistens ist es eher so, dass die Kundschaft irgendwie auch mal Gesprächsbedarf hat oder einfach nur mal irgendwas loswerden will. Und da hat man natürlich auch die verschiedensten Meinungsäußerungen dann dabei. Da kann man dann gucken, je nachdem, wer es ist, passt es vielleicht oder hat man Zeit, wenn jetzt vielleicht auch der Laden mal nicht ganz so voll ist, dass man sagt, man kann vielleicht auch mal ein bisschen gegenargumentieren oder mit den Leuten auch mal sprechen. Das passiert natürlich dort auch. Also es ist schwierig. Manche Leute, die sind dann bereit, die lassen sich auch auf eine Argumentation ein. Bei manchen ist es wirklich so verfestigt, da merkt man, da ist eigentlich kein Reinkommen. Und es ist trotzdem wichtig, auch mit diesen Leuten weiterhin zu sprechen, auch die diese Meinung haben, weil wir ganz oft die Rückmeldung auch bekommen, auch die Aufklärungsarbeit, die zum Beispiel zu Herrn Prophet gelaufen ist.
Das war der AfD-Oberbürgermeisterkandidat.
Genau, dass das gefruchtet hat und auch Leute im Umkreis dazu bewegt hat, eben nicht die AfD zu wählen, weil die kennen auch nur die vermeintlich einfachen.
Das ist jetzt schwierig. Im Radio sieht man keine Zettel und Frau Tippelmann-Halm reicht einen Zettel rüber. Vielleicht können Sie den selber vertonen.
Genau, ich wollte nur sagen, dass die Wahlbeteiligung auch gestiegen ist im letzten, also vom ersten Wahlgang zum zweiten Wahlgang. Das war vorhin so kurz das Thema. Also, dass wir es ja auch erreicht haben, eben durch die Kampagnen, dass von den so circa 56% im ersten Wahlgang wir auf 59% gekommen sind. Und ich gehe schon davon aus, dass das Bündnis da auch einen großen Anteil dran hatte.
Ah ja, Sie waren nochmal bei dem Wahlergebnis. Und trotzdem sind das nur Zahlen und Stimmungen sind etwas anderes. Wollten Sie etwas aus Ihrer Kirchengemeinde sagen?
Ja, nicht nur aus der Kirchengemeinde, auch aus dem Bündnis oder auch von Schrankenlos. Also was wir, glaube ich, versuchen oder sehr versuchen, ist, Menschen in Kontakt mit anderen Menschen zu bekommen. Also was wir ja immer wieder erleben, ich auch in der Kirchengemeinde, sprechen mich auch Menschen an und sagen, wir hatten das vorhin auch bei diesen O-Stimmen da, mit der Nächstenliebe, ne? Wer sind denn meine Nächsten? Sind das die hier, die jetzt rechts und links von mir stehen oder Mama oder Papa? Und es gibt ein schönes Gleichnis in der Bibel, das erzählt, wie einer überfallen wird und dann kommen zwei aus seinem Volk vorbei und lassen ihn liegen. Und dann kommt ein Fremder und der ist der, der ihm hilft und dann sagt Jesus, mach das genauso. Also ich glaube eben gerade ist es unsere Aufgabe, nicht immer nur in Familie und Freundeskreis zu gucken, sondern auch darüber hinaus. Und ich finde tatsächlich, die Angst vor Fremden, glaube ich, können wir nur verlieren, wenn wir miteinander in Kontakt kommen. Und natürlich ist es anstrengend. Wir haben jetzt auch gerade wieder jemanden bei uns wohnen, der kocht den ganzen Tag und es riecht immer zu nach Essen und so. Nervt mich auch manchmal. Aber wenn wir zusammen sitzen und sprechen, dann ist es einfach total schön.
Sie haben ja die Geschichte vom barmherzigen Samariter jetzt erzählt. Und da frage ich mich gleich, kann man die denn auch auf das Verhältnis zu Menschen beziehen, die überlegen, AfD zu wählen?
Also Also was ich jedenfalls finde, ja, dass wir auch, also wenn ein AfD-Mensch von den Räubern überfallen wird, dann würde ich ihm, glaube ich, auch helfen. Das denke ich schon, weil für mich bleiben alle Menschen, das ist schon so. Also ich würde auch nie einem AfD-Menschen sein Menschsein absprechen oder sagen, er ist nicht mehr Gottes geliebtes Kind. Ja, das würde ich schon so sagen.
Aber Sie mussten erst mal überlegen. Das
ja,
habe ich
ich musste noch mal überlegen mit dem Vergleich. Und tatsächlich wünsche ich mir das auch, dass wir miteinander mehr ins Gespräch kommen. Leute, die da viel mehr Erfahrung haben als ich, sagen mir immer, mit Menschen, die an der Spitze stehen der AfD oder ganz überzeugt sind, hat es wenig Sinn. Ich freue mich immer über Gespräche, wenn mich Menschen aus der Gemeinde ansprechen. Beim Abwaschen war das letztens zum Beispiel, da sagte einer, Mensch, ich habe wirklich auch Schwierigkeiten mit diesen vielen Migranten hier in unserer Stadt und manchmal denke ich irgendwie doch, wäre das gar nicht schlecht mit AfD und so. Und wenn man darüber dann spricht und sagt, warum das keine gute Idee ist für Christen. Ne? Also wir sind dazu aufgefordert, als Christen anderen zu helfen. Das ist nun einfach zutiefst christlich. Und das andere ist auch, dass wir mutig sein müssen, wenn es darum geht, dass gesagt wird, ein Menschentyp steht über anderen Menschentypen.
War das nicht Ihre Idee, dass Sie vielleicht vor Ihre Kirche eine Bank stellen wollen, um das Sprechen anfangen zu können?
Wir hatten tatsächlich vor 10 Tagen so ein Seminar mit unserer Gemeindeleitung unter dem Thema, wie politisch muss Kirche sein, und haben versucht, Formate zu entwickeln. Wir sind noch nicht so furchtbar weit gekommen. Es gibt jetzt 2 Ideen. Das eine ist, es wird so ein Gemeindeblatt extra geben, wo Menschen erzählen, warum sie aus christlicher Motivation auch das oder das tun, warum sie sich engagieren für ihre Stadt, so haben wir das gesagt. Und das andere ist, wir haben jetzt eine Bank, der Arbeitstitel ist Zuhörbank, die wir immer wieder mal aufstellen auf den Blasi-Kirchplatz und wo Menschen uns auch ihre Meinung sagen können. Also können auch ein nettes Gespräch führen, aber können uns auch sagen, wie bescheuert sie Kirche finden oder was wir alles falsch machen und wie rot-grün versüfft wir alle sind.
Also zuhören oder eben sich kritisieren lassen. Ja, das würde mich auch interessieren, Andreas Fröse, von Ihrer Seite als Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora. Wie Sie damit in Berührung kommen in Ihrem Alltag?
Nun, die Gedenkstätte ist einerseits sehr aufs Engste mit der Stadt verbunden, ist aber auf der anderen Seite auch eine im wortwörtlichsten Sinne Sehenswürdigkeit, die überregional über die Stadt hinaus von Bedeutung ist. Das heißt, wir haben auch viele BesucherInnen, gar nicht mal aus der Region, sondern die extra in die Region kommen, um die Gedenkstätte zu besuchen, aber dann zugleich diesen Besuch in der Gedenkstätte eben auch mit der Stadt verbinden. Und bedingt durch die Ereignisse des letzten Jahres, insbesondere eben die Oberbürgermeisterwahl, aber auch bedingt durch die Wahlen, die in diesem Jahr in Thüringen anstehen, gibt es schon auch bei uns am Informationstresen in der Gedenkstätte immer wieder Gespräche, die auch auf die Stadt Nordhausen und auch auf das Land Thüringen, auf die politische, gesellschaftliche Situation zu sprechen kommen. Da ist durchaus sehr viel Interesse da. Dann sind es auch Meinungen, Einstellungen, die uns entgegengebracht werden. Ich möchte aber auch hinzufügen, es ist ja auch schon etwas angeklungen, dass sich bedingt dadurch, wie die Wahl ausgegangen ist und was sie auch seitdem in der Stadt tut, das Bild der Stadt Nordhausen auch durchaus erweitert hat. Nordhausen ist eben auch zu einem Symbol geworden, wie sich Zivilgesellschaft positiv zusammenfinden und engagieren kann. Und das wird auch überregional wahrgenommen.
Ja, es gibt ein Video, da lautet der Titel, wenn ich das richtig in erinnere, Proud to be Nordhausen, also stolz darauf sein, Nordhäuser zu sein, da darf ich jetzt keinen Fehler machen, Nordhäuser sind Sie ja hier, und stolz eben durch das, was Sie gemacht haben. Warum spielen Sie damit, gerade bei diesen Videos, Herr Scharf?
Das kann ich gar nicht sagen, wie es zu dem Titel gekommen ist. Wahrscheinlich, weil wir stolz sind und weil es auch ein ganz identitätsstiftender Prozess war. Diese Wahl von dem ersten Wahlgang in den zweiten irgendwie zu merken, man kann etwas verändern. Wenn man sich Mühe gibt, wenn man aufklärt, wenn man nicht nur dagegen ist, wenn man wirklich alles gibt, kann man das ändern. Und darauf können wir stolz sein. Und ich glaube auch, dass große Bevölkerungsteile, die nicht in unserem Bündnis aktiv sind, dass sie auch einen Stolz entwickelt haben darauf, dass wir das geschafft haben. Wir waren weltweit in den Medien und ich glaube, das hat was mit den Menschen gemacht. Und Für mich persönlich wäre die Herausforderung für die Zukunft, auch für das Bündnis, dass dieser Graben, der durch die Familien geht, der durch die Gesellschaft geht, dass wir versuchen, wieder Brückenköpfe zu schlagen. Nicht für die, die johlend immer noch Höcke hinterherrennen. Das weiß man heute, was der Mann will, da gibt es nichts mehr zu deuten. Aber die Menschen, die vielleicht andere Gründe haben, nicht die Personen, die sich dort vielleicht verfangen haben. Und wir wissen aus Studien inzwischen, dass es ganz, ganz schwer ist, wieder zurückzukommen. Man weiß nicht, wird man aufgenommen oder nicht. Und da müssen wir, glaube ich, einen klugen Weg finden, als Bündnis Nordhausen zusammen auch diese Tür offen zu lassen.
Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man sich leibhaftig begegnet? In der Familie, im Freundeskreis. Aber wenn wir jetzt nochmal in den Maschinenraum gucken, wie Sie gearbeitet haben, dann wird man ja das Digitale genauer anschauen müssen. Und Sie haben von vornherein mit darauf gesetzt. Vielleicht mal andersherum gefragt, was passiert denn im anderen digitalen Raum? Wie wird darauf reagiert von AfD-Seite, was hier in diesem Bündnis Nordhausen zusammen geschieht?
Ich glaube, die AfD vermeidet es, auf das Bündnis einzugehen, aus unterschiedlichen Gründen. Also es ist nicht das Dauerthema, sie thematisieren es schon, aber wir sind nicht Bestandteil ihrer Social-Media-Kampagne in einer Dauerschleife, eher umgekehrt. Sondern wir setzen uns mit unserer Social-Media-Kampagne, mit allem, was wir dort machen, mit der AfD auseinander, auch mit einem regionalen Bezug. Wir haben uns damals den Kandidaten angeschaut, was macht der eigentlich wirklich, was steckt hinter dieser Person, was steckt hinter Herrn Krah, der auch hier war, und andere. Und ich glaube, die Aufklärungsarbeit hat uns gut getan. Und im umgekehrten Sinne macht man das nicht, weil es wahrscheinlich bei uns nicht zu finden gibt.
Sie sind mit dieser Videogruppe, das waren ja einige Beteiligte, durch die Stadt gezogen, so stelle ich mir das vor. Und Sie haben Menschen gebeten, ja, zum Beispiel einen Teil des Grundgesetzes zu verlesen. Das ist ja im Grunde der Schritt auch dann in die Öffentlichkeit, die Sie dann von anderen Menschen sich erhoffen. Verlangt das Mut?
Ich glaube, in der jetzigen Zeit verlangt das Mut. Ich glaube aber auch, dass dieser Mut notwendig ist. Und die Erfahrung aus diesem Grundgesetzclip, den wir gedreht haben, ist ja der, dass niemand abgesagt hat. Niemand hat gesagt, ich mache das nicht, weil ich Angst habe oder, sondern ich bin stolz darauf, da mit dran teilzuhaben und auch an so einem Format dran teilzuhaben, was gar nicht, da geht's ja nicht gegen die AfD, sondern sind wir wieder bei dem, was Herr Fröse gesagt hat, wir sind für etwas. Und ich glaube, dass das Grundgesetz immer noch ein guter Wertekonsens ist, wo sich auch unser Bündnis Nordhausen zusammen hinter vereinigen kann.
Wenn Sie sagen, das braucht Mut, dann müssen wir nach den 11 Uhr Nachrichten auch noch mal über Angst sprechen. Letzte Einladung, wer etwas beitragen möchte zu der Frage, was können Bürgerinnen und Bürger tun, 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk Agenda.
Minuten bleiben uns in Agenda, um die Frage zu besprechen, was die Zivilgesellschaft tun kann für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im thüringischen Nordhausen im Südharz. Wir sind in der Bibliothek und haben eine Runde versammelt aus Menschen, die dem Bündnis Nordhausen zusammen angehören. Eine Aktivität allein der Zivilgesellschaft, ohne Parteien, wie wir gehört haben. Und wir haben den Oberbürgermeister Kai Buchmann. Und Herr Buchmann, wir haben ja vor den Nachrichten zuletzt über Mut gesprochen und müssen jetzt über Angst sprechen. Gehört die Angst mit zu Ihrem Amt?
Ich glaube, dass Angst generell eine starke Emotion ist, die Menschen zu etwas initiiert, was sie dann unternehmen, nämlich vielleicht aus der Angst auch herauszutreten am Ende des Tages, Mut zu entwickeln, um eben das Problem, was sich offenbart hat, dann auch zu lösen. Ich denke, die Angst sollte nicht irgendwie ein Hemmnis sein oder dass man irgendwie wie paralysiert ist und dann eben nicht mehr vorwärts kommt. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, hier gesehen haben. Es war ein Stück weit vielleicht ein mulmiges Gefühl, vielleicht auch Angst dabei. Und dann hat man gesagt, ich drehe den Spieß um, ich kann die Welt ändern mit meiner eigenen Aktivität, mit den Aktivitäten von allen Menschen zusammen. Und das ist eigentlich das, was für mich den Blick auf Nordhausen zusammen ausmacht, im September 2023, aber auch bis heute.
Gut, jetzt haben Sie aber von den anderen gesprochen und nicht von sich selber.
Ja, Ich bin nicht unbedingt ein ganz ängstlicher Typ. Ich bin Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen, kämpfe jeden Tag für ein besseres Nordhausen. Da versteckt man sich nicht hinter irgendwelchen Angstdiskussionen oder was auch immer.
Aber womit haben Sie es zu tun? Denn man weiß ja von vielen, die in der Kommunalpolitik Verantwortung tragen, dass das oft schwierig ist, weil man es mit Anfeindungen zu tun hat, weil man es häufig auch mit Bedrohungen inzwischen zu tun hat. Wie ist das in Ihrem Fall in Nordhausen?
Mir ist das auch passiert. Es gibt aber auch ein aktives Monitoring der Polizei oder auch der anderen Sicherheitsdienste hier im Freistaat Thüringen, wo speziell Politikerinnen und Politiker gefragt werden, wie ist denn euer Angstempfinden? Geht es noch, geht es nicht? Hin oder her? Welche Maßnahmen müssen unter Umständen ergriffen werden? Das geht mir genauso. Und wenn ich bedroht werde, dann melde ich das frank und frei der Polizei und da bin ich überhaupt nicht schüchtern.
Alexander Scharf, Sie wollten auch etwas über die Angst sagen.
Genau, man muss sich die Frage stellen, wie definieren wir Angst? Meine spontane Antwort wäre gewesen, wir haben keine Angst, wir sind relativ furchtlos als Bündnis. Schaut man ins Detail, machen sich Menschen mit kleinen Kindern schon Sorgen. Und zwar nicht um sich selbst, sondern um ihre kleinen Kinder, wenn sie dort aktiv sind. Von unseren Veranstaltungen gehen die meisten Menschen nicht allein nach Hause, sondern sie gehen in Gruppen nach Hause. Das ist nicht die große Angst, das ist eher die Vorsicht. Und ich werbe dafür, dass die Vorsicht nicht der Angst weichen darf, weil ich glaube, wir müssen mutig bleiben, um am Ende erfolgreich zu sein. Aber ich denke schon, dass eine große Portion Vorsicht und auch ein bisschen Angst in allen drinsteckt, weil es eben auch Veranstaltungen gab, wie neulich in Sundhausen, einem Stadtteil von Nordhausen, wo einfach zwei Menschen eine Regenbogenfahne hochgehalten haben auf einer AfD-Veranstaltung, die vorher mit ihrer Fahne bei uns waren, wo nichts passiert ist. Und dort ist es tatsächlich zu Übergriffen gekommen. Ein ganzer Saal hat gebrüllt und die Fahne wurde runtergerissen. Diese Menschen wurden als Faschisten bezeichnet und. Das ist also viele, viele schlimme Dinge, die dort passiert sind. Und wenn die nicht aus der Veranstaltung rausgehen und sagen, das ging mir jetzt nahe, was denn dann? So, und da müssen wir gegenseitig auf uns achten. Aber das Bündnis ist auch ein guter Schutzschild, ein großes Bündnis, wo man sich gegenseitig Mühe macht und wo man auch weiß, wenn mal etwas passiert, stehen alle füreinander ein.
Wir sind ja im Vorfeld auch des Landtagswahlkampfes und der AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke war auch kürzlich in der Stadt. Wenn das bevorsteht, was macht dann Nordhausen zusammen?
Sie fangen an zu überlegen, wie können wir uns organisieren. Und das ist ja in Sundhausen geschehen, einen stillen Protest zu organisieren mit den Grundrechten, die gezeigt worden sind, um halt auch aufmerksam zu machen, dass in 150 Meter Entfernung etwas eine ganz andere Welt ist, die zwar propagiert, nicht weltoffen zu sein, aber zumindest im Bürgerdialog stehen zu wollen. Und dann sehen wir dann eben Szenen, die dann tatsächlich geschehen sind, wo eben Menschen als Faschisten bezeichnet werden, wo man sich fragt, wartet mal, habt ihr irgendwie nicht aufgepasst? Ihr seid die Faschisten und nicht diejenigen, die ihr hier gerade aktiv aus diesem Saal raus befördert, weil sie eben diese Regenbogenfahne hochhalten und weil sie vielleicht in den Dialog treten wollten, den aber nicht gewollt ist und die Tür zugeschlagen ist.
Jetzt berühren wir das Feld der passenden oder unpassenden Begriffe. Das müssen wir auch unbedingt noch besprechen. Sie haben jetzt auch von Faschisten auf der anderen Seite gesprochen. Worauf wir uns beziehen können, wenn wir von der AfD in Thüringen sprechen, ist die Aussage des Verfassungsschutzes, er sei hier in diesem Bundesland gesichert rechtsextrem. Wie gehen Sie vor, um sich ein genaueres Bild zu machen? Was kann man sich vorstellen an Recherche? Sie hatten ja vorhin auch gesagt, Sie wollten im Vorfeld des zweiten Wahlgangs aufklären, auch über den OB-Kandidaten der AfD.
Ja, also da, wir haben uns ja ein bisschen im Bündnis auch aufgeteilt in verschiedene Teams. Es gibt ein Team, die Veranstaltungen organisieren. Es gibt ein Rechercheteam. Es gibt ein Mediateam, die das dann aufarbeiten für die Medien und das dann auch bespielen sozusagen, also die sozialen Medien zumindest selber. Und natürlich wird im Vorfeld Recherche betrieben. Es wird geguckt, was gibt's für Informationen. Und das wird natürlich auch von allen Bündnismitgliedern, die es so gibt, den entsprechenden Teams auch zugetragen, wenn sie denken, es gibt hier irgendwas zu berichten oder irgendwas, was es wert ist, zu teilen oder die Leute darüber zu informieren.
Was gab es denn zu berichten?
Naja, zum Beispiel damals im Vorfeld der OB-Wahl gab es natürlich ganz viel über Herrn Prophet zu berichten.
Den AfD-Kandidaten?
Genau, den AfD-Kandidaten. Er hat es gut verstanden im Vorfeld, sich als solider Geschäftsmann ohne jeglichen Makel darzustellen. Und so ist es auch bei vielen Leuten angekommen. Wenn man aber mal genauer dahinter schaut, es sind auch öffentlich auch auf der Seite der AfD Nordhausen noch Texte von ihm, wenn man da mal reinguckt, was da so alles drinsteht und was er da auch so vermittelt, wie er zum Beispiel von verwahrlosten GIs berichtet oder wie auch immer und da ganz klar Geschichtsrevisionismus betreibt, auch in seinen Sachen. Hinterher hat man dann gewusst, oben in der Lokalität wollte die AfD ja ihren gewonnenen Sieg, also ihren Sieg dann feiern.
Der nicht stattgefunden hat.
Und da saß ja Herr Höcke dann auch schon. Ne? Der wurde bewusst wahrscheinlich im Hintergrund gehalten, im Wahlkampf. Er hat das hier taktisch natürlich klug gemacht, um nicht damit in Verbindung zu kommen. Aber das Gesicht zeigte sich ja dann am Wahlabend, weil eben Herr Höcke ja da oben schon saß in der Lokalität und auf ihn gewartet hat.
So, nun schauen wir mal auf die Uhr. Wir haben vielleicht noch einen... Sie wollten noch was sagen, Frau Tippelmann-Heim.
Weil das Thema Angst ja noch ein Thema war. Also für mich ist das so zweigespalten. Auf der einen Seite für mich privat, die sich eben entschieden hat, auch Kommunalwahlkampf zu betreiben. Und mir auch von meinem Umfeld noch keiner gesagt hat, super, dass du das machst, sondern alle in Sorge sind, was da auf uns oder auf mich dann zukommt, zum einen. Und das andere ist ja auch in der Verantwortung als Geschäftsführerin des Schrankenlos, wo wir ganz viele geflüchtete Menschen betreuen, die aktiv jeden Tag Angst erleben, weil nämlich in ihren Wohngebieten oder in ihrem Wohnhaus auch ganz, ganz, ganz klare Botschaften vermittelt sind. Und das ist dann auch ein Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte. Und die haben Angst. Und somit haben wir auch Angst.
So, Sie haben jetzt ein paar Mal angedeutet, dass Sie bei der nächsten Kommunalwahl auf einer Liste stehen werden. Mich interessiert gar nicht, welche Liste das sein wird. Vielleicht ist der Hinweis ganz nützlich, dass es aus dem Bündnis heraus auch durchaus Konkurrenzverhältnisse geben wird. Also auch andere Parteien dann aus Aktiven des Bündnisses heraus belebt werden. Aber das vielleicht ein Wort dazu. Wir hatten am Anfang gesagt, wie wichtig die Überparteilichkeit war, um zusammenzufinden. Haben Sie das jetzt gemeinsam über Bord geworfen oder sind das Einzelentscheidungen, die jeder für sich treffen muss?
Ich glaube, das ist zweischneidig. Also ich bin politisch schon lange aktiv, das weiß in Nordhausen auch jeder. Aber ich glaube, wichtig ist, dass Parteien nicht institutionell in dem Bündnis vorkommen. Und dass man aber allen Mitgliedern in diesem Bündnis es für sich freistehen lässt, ob die für Parteien kandidieren wollen oder nicht. Und da gibt es auch gar keine Konkurrenz, sondern wir freuen uns eigentlich, dass sich Menschen engagieren, auch als parteilose Kandidaten auf Listen kandidieren, um einfach auch ein Angebot zu unterbreiten. Das ist doch, wäre doch hirnrissig, wenn wir letztes Jahr sagen, wählt die AfD nicht, seid für die Demokratie. Und dann kommt aus dem Bündnis heraus nicht eine Kandidatur. Aber das spielt halt in dem Bündnis und mit dem Agieren des Bündnisses keine Rolle. Und trotzdem toleriert man sich und dass die Menschen dort kandidieren, ist doch super. Wir engagieren uns für die Demokratie, zur Demokratie gehören Wahlen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Aber Parteien als Institutionen mit Logo und so weiter, das wird es bei uns im Bündnis nicht geben.
Das würde ich gerne noch mal betonen, dass das wirklich eine Stärke dieses Bündnisses ist, dass wir aus ganz vielen verschiedenen auch politischen Richtungen kommen. Und wir sehen das bei den Demonstrationen. Ich sage das immer gerne, wenn Leute sagen, oh, das fand ich aber schrecklich bei dieser Demo. Dann sage ich immer, dazwischen bewegen wir uns, zwischen den Rufen der Antifa, den bürgerlichen Menschen wie mir vielleicht manchmal ein bisschen zu krass ist. Und dann müssen andere das aushalten, dass der evangelische Posaunenchor da großer Gott wir loben dich spielt. Also zwischen dieser Spannung bewegen wir uns und es geht um Toleranz, dass man das miteinander aushält. Die einen brüllen, die anderen wollen da freundlich singen. Also das ist halt das ist die Chance.
Und aber es bleibt dabei, dass es dann keine Symbole von Parteien geben wird, auch auf künftigen Versammlungen?
Bis jetzt ja. Bis jetzt haben wir uns eindeutig dafür ausgesprochen. Genau.
Schauen wir mal, was sich bei uns getan hat. Am Hörertelefon, im E-Mail-Fach. Dörte Hinrichs in Köln, Sie werden es zusammentragen.
Ja, es gab sehr viele Reaktionen, vor allen Dingen auch viel Lob gibt es, zum Beispiel von einem Hörer, vielleicht stellvertretend für viele, der aus Berlin schreibt, er möchte dem Nordhauser Bürgerbündnis seine Hochachtung aussprechen, dass sich die Mitglieder vor Ort so engagiert für demokratische Verhältnisse und gegen Rechts einsetzen. Er schreibt, für sich als Großstädter und Westdeutscher sei das weniger ein Problem, seine Meinung im öffentlichen Diskurs zu äußern und zu demonstrieren. Aber auf dem Land oder in den Städten der neuen Bundesländer sei es angesichts der zum Teil antidemokratischen Stimmung und der teilweise brutalen Übergriffe durch rechtsextreme Kräfte auf solch engagierte Bürger schon sehr mutig und couragiert. Und er unterstützt das sehr. Genauso eine andere Hörerin aus Schleswig-Holstein, die sich gemeldet hat, die dort oft auf Demonstrationen ist und sich engagiert gegen Rechtsextremismus. Und die AfD sagt, sie hat großen Respekt vor den Bürgern in Nordhausen und sieht auch die große Herausforderung durch die AfD, die stärker sei als in Schleswig-Holstein. Also das bürgerschaftliche Verhalten der Nordhäuser und Nordhäuser wird durchaus als vorbildlich gesehen von vielen. Ein Hörer schreibt, es sollte doch in den Medien auch endlich mehr darauf hingewiesen, was in 34 Jahren Freiheit alles toll geworden ist. Das würde ihm fehlen. Andere Hörer kritisieren wiederum, dass die AfD nicht in dieser Runde vertreten ist. Warum kommen keine AfD-Sprecher zu Wort, fragen sie. Und es gibt auch im Osten ein anderes Verständnis zur AfD, schreibt ein Hörer. Nicht jeder der Streikenden sei völlig und immer rechts. Das sollte man doch auch klarstellen. Und andere wiederum, alle haben erlebt, wie das Leben ohne Demokratie ist, schreibt eine Hörerin. Das hat mit der demokratiefeindlichen AfD insofern zu tun, dass wir für die Demokratie kämpfen mussten und weiterhin müssen. Und ein Nicht-AfD-Wähler schreibt, das Problem ist nur, dass die altgedienten Parteien der Kommunalpolitik in der Vergangenheit mehr durch Filz mit dem Geruch von Korruption aufgefallen sind. Diese Gründe für Proteststimmen fallen durch das Bündnis nicht weg, schreibt ein anderer Hörer. Und auch wichtig sei natürlich auch die Inhalte. Was hat die AfD vor? Was ist möglich, um die Demokratie stärker und widerstandsfähiger nach außen zu machen? Da kommt das Stichwort Perspektivlosigkeit. Das würde die Menschen aggressiv machen. Man müsste auch nach den Gründen fragen und auch nach den Themen. Also statt wichtige Themen, soziales Recht, Wirtschaft, Umwelt und die absolut notwendigen Maßnahmen zu erklären, lassen sich Demokraten von der AfD immer wieder nur auf die Ausländerschiene fahren. Warum werden nicht deren Steuerpläne, Sozialabbau, Gesundheitspläne, Auslandskoalition, Staatsfinanzen kritisiert? Also man müsste auch mehr auf die Inhalte eingehen. Und zum Schluss noch eine Frage, wie geht man mit dem Querdenkerspektrum um? Leute, die aus Protest AfD wählen, obwohl diese zum Teil aus linken Kontexten kommen, wie erreicht man diese Leute? Ist es ähnlich wie bei den Nichtwählerinnen? Ja, so viel dazu als Reaktion und damit zurück nach Nordhausen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Dörte Hinrichs. Vielleicht die eine Frage erlaube ich mir selber zu beantworten, warum die AfD nicht in dieser Runde vertreten ist. Zwei Punkte dazu. Erstens ist keine einzige Partei hier vertreten, also auch die AfD nicht. Und zweitens hatte ich ja gesagt, den Hinweis auf das gesichert Rechtsextreme im Land Thüringen, was vom Verfassungsschutz ermittelt wurde. Das könnte ein Kompass sein, man kann es aber auch anders sehen. In dieser Runde gibt es keine Parteien für heute. Oder hätten Sie gerne jemanden von der AfD hier gehabt, um den Strauß auszufechten, Herr Mackroth?
Nein, absolut nicht.
Sieht das jemand anders?
Ich denke, heute sollte es ja auch um die Bündnisarbeit gehen. Und die Bündnisarbeit versteht sich ohne Mitglieder und Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AfD. Von daher sehe ich den Grund nicht, warum heute die AfD hätte hier sein sollen. Und ich glaube auch nicht, dass es den Diskurs, den wir heute geführt haben, bereichert hätte.
Schauen wir auf die anderen Punkte. Es gab eine Frage, Ihr Verhältnis zum Querdenkerspektrum. Gibt es dazu Wünsche, das zu beantworten? Ich sehe lauter Gesichter, die abtauchen. Ist das ein Phänomen? Spielt das eine Rolle? Muss dazu was gesagt werden?
Also ich habe auch mit dem Kopf geschüttelt. Das ist für mich ein Feld, das auch unheimlich schwierig ist. Also ich verstehe es auch einfach nicht. Und deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen.
Ist ja auch inzwischen ein schwieriger Begriff. Erstens ist viel Zeit verstrichen, seitdem das sich politisch deutlich artikuliert hat. Und zweitens war es ja mal auch ehrenwert, quer zu denken, als es noch in einem anderen Kontext geschehen ist. Sie haben die Respektbekundungen gehört. dass Menschen darauf schauen, was sie hier in Nordhausen gemacht haben. Und ich weiß, dass Sie das heute nicht zum ersten Mal bekommen haben, sondern dass immer wieder auch die Frage von anderswo kam, was muss man eigentlich machen und was lässt sich aus Nordhausen lernen? Wer möchte denn dazu etwas anmerken? Also was ist dann Ihre Antwort, wenn Rat gefragt wird?
Also nach dem guten Geheimrezept ist immer die Frage, weil wir somit die Ersten waren, die es betroffen hat. Und ich glaube wirklich, dass das Thema Zusammenhalt und für etwas einstehen und sich wirklich nochmal zu überlegen, immer nicht gegen etwas zu sein und viele madige Punkte auch in der großen Politik irgendwie zu finden, sondern zu sagen, was macht uns denn eigentlich aus und welche Privilegien haben wir denn hier auch? Und was, so wie es ja auch ein Hörer, glaube ich, geschrieben hat, was haben wir denn alles schon geschafft? Also ich bin auch ein Wendekind und kann dann immer gar nicht so viel sagen, was davor war, aber ich glaube schon, das nehme ich zumindest wahr, dass auch viele Generationen eben diese zwei Gesellschaftsformen ja kennengelernt haben und immer wieder da auch Vergleiche ziehen können. Das kann ich so nicht. Ich bin froh, dass ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin und wie ich die Freiheiten auch genießen kann und mich genauso auch als Europäerin sehe und froh bin. Und das ist das, wofür wir hier stehen und unsere Stadt gestalten wollen. Und ich habe lange auch gekämpft dagegen, hier in Nordhausen zu bleiben zu wollen, weil viele eben auch sagen, oh nee, es ist wirklich so eine schlechte Stimmung und alle meckern nur und alles ist so schwierig. Aber ich denke, nein, und wir hatten es ja vorhin auch von einer Kollegin von Ihnen, die sagt, ich bin gestern 5 Stunden durch Nordhausen gelaufen. Es ist so wunderschön hier und es ist so toll. Und ich glaube, diese Identität mehr im Fokus zu haben, das ist das, wofür ich auch hier einstehe.
Ja, aber Sie haben gehört, dass der Hinweis auf 34 Jahre, was alles gut gelaufen sei, worauf Sie sich jetzt positiv bezogen haben, dann doch in einem Kontrast steht zu dem, was dann andere sagen, die von Perspektivlosigkeit sprechen und die dadurch auch versuchen, denjenigen auf die Spur zu kommen, die eben AfD wählen. Und das würde mich auch interessieren, wie Sie sich dazu hier in dieser Runde stellen, von denen dann aber gesagt wird, dass sie nicht automatisch recht sind. Perspektivlosigkeit. Ja, Frau Alpers von Bieler, wollen Sie?
Ja, ich muss jetzt erstmal einen Augenblick nachdenken. Also natürlich gibt es das mit der Perspektivlosigkeit. Das ist mir auch bewusst und viele fühlen sich abgehängt. Wir haben das ja auch erlebt, wie wichtig das ist, auch wenn der Teil von der Osten Deutschlands wertgeschätzt wird und die Lebensleistungen von Menschen wertgeschätzt werden. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, dass wir nicht immer in irgendeine Schublade geworfen werden. Ihr im Osten, ihr seid alle Bildungsfähig und rechtsextrem und politisch inaktiv. Also das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, Menschen wahrzunehmen in dem, was sie getan haben, auch in dem, was sie erlebt haben in ihrem Leben, welche Brüche es im Leben gab und wie sie immer wieder auf die Füße kommen mussten.
Ja, Sie haben das gehört. Der Aspekt Ostdeutschland, also warum sind jetzt Wahlergebnisse, Wahlumfragen, eben, warum werden die verknüpft mit Ostdeutschland? Das ist ja auch etwas, was Sie bewegen wird, Herr Sänger.
Das ist jetzt ist natürlich eine gute Frage. Wie antwortet man da drauf? Es ist, wenn man jetzt mal darauf eingeht, also was die Leute vielleicht auch gerade bewegt, auch diese Perspektivlosigkeit, die wir eben hatten. Dann ist es vielleicht aber auch so, dass es uns wirklich die letzten 30, 34 Jahre, also ich sag mal die 30 Jahre nach der Wende, hier vielen also gut gegangen ist, dass hier viel aufgebaut worden ist bei Leuten, dass die auch irgendwo ein Stück gesättigt waren. Es war für viele vieles zu erreichen, man hatte viel und jetzt kommt die AfD auch wieder und spielt auch wieder mit Ängsten. Ne? Und es ist ja vieles darauf ausgelegt zu sagen, euch wird das und das weggenommen. Und das macht ja auch was mit den Leuten, ohne irgendwie vielleicht das näher zu erklären. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum man vielleicht auch so ein bisschen denkt, in so eine Perspektivlosigkeit zu geraten. Also es gibt sicherlich Leute, die das haben und die wirklich auch davon betroffen sind. Aber es gibt einfach, bei vielen Leuten wird es einfach nur durch diesen ganzen Populismus, der verbreitet wird, diese kurzfristigen Lösungen, die es geben soll, die aber keine sind, weil Antworten liefert die AfD nicht wirklich, sondern eigentlich meckern die auch nur und die Leute springen dort auf den Zug auf, weil so richtig, wie sie es anders erreichen wollen, gibt es nirgendwo. Das ist hier im Kleinen wie auch in der großen Politik so. Und von daher ist das, glaube ich, auch das, was ich sehe, was seinen Teil dazu beiträgt. Ne?
So, nun wollen wir die verbleibenden Minuten nutzen, um zusammenzutragen oder eigentlich vorwegzunehmen, was jetzt garantiert auf Sie zukommen wird. Es wird auch nach dieser Sendung bitte um Ratschläge geben. Was kann man machen? Was lässt sich aus Nordhausen lernen? Das können wir ja mal versuchen zusammenzutragen. Und vielleicht, Andreas Fröse, beginnen Sie mal. Was würden Sie denn raten, wenn der Rat gefragt wäre?
Nun, ich denke, dass es wichtig ist, wirklich auch gesamtdeutsch zu denken. Da greife ich nochmal diesen Aspekt kurz auf, vorrangig auf den Osten zu schauen. Wir hatten Landtagswahlen letztes Jahr in Bayern und in Hessen, nicht in den hohen Prozentzahlen, aber die Grundproblematik einer erstarkten AfD gab es dort auch. Insofern würde ich an die Zivilgesellschaft in allen Kommunen in Deutschland sozusagen ein ermutigendes Signal von Nordhausen aus senden wollen, dass es gut ist, sich zu vernetzen, sich zusammenzutun, zu überlegen, was wollen wir vor Ort gemeinsam erreichen und im Speziellen sich anzuschauen, was meint denn die Gegenseite, in dem Fall von Seiten der AfD, dem als sogenannte Alternative entgegenstellen zu wollen. Und dann können wir, da rede ich jetzt wieder als Historiker von der Gedenkstätte aus der Geschichte heraus eben herausarbeiten, was denn die Positionen sind, die dort geschichtsrevisionistisch vertreten werden, um dann die Frage zu stellen, möchten wir vor Ort in unserer Kommune solche Menschen, die so denken, in politisch wichtige Ämter bringen? Und ich glaube, dann haben wir viel gewonnen und damit können wir auch viele Menschen in allen Teilen Deutschlands erreichen, um zu sagen, das ist vielleicht nicht die Stadt, die Gemeinde, die wir uns vorstellen, in der wir leben möchten.
Eingangs haben wir darüber gesprochen, was in knapper Zeit alles geschehen kann, in den berühmten 336 Stunden zwischen erstem und zweitem Wahlgang, also andersrum gerechnet in 2 Wochen. Letzte Frage wäre dann für mich heute, wie viele Menschen braucht man eigentlich, um in einer Stadt wie Nordhausen mit 40.000 Einwohnern etwas zu verändern? Haben Sie das inzwischen mal für sich so überschlagen?
Also in dem Bündnis richtig aktiv sind ungefähr 15, 16, 20 Leute. Aber ich glaube, alle haben ja ein Netzwerk, ne? Also wenn mir jemand sagt, irgendwie back Kuchen, dann schreibe ich meine Leute an, dann sind da 40 Kuchen oder so, ne? Oder wenn jemand sagt, ich brauche Musik, dann weiß man, wen man fragt und wer da die Technik hat und so. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Viele, die aktiv ganz viel machen und die dann das in die Breite geben und sagt, jetzt aktiviert mal eure Netzwerke und guckt mal, dass ihr das irgendwie gebacken kriegt.
Und dann noch eine Arbeitsteilung dazu.
Ja, ist eine Arbeitsteilung und es gibt Menschen, die sich extrem viel engagieren, das muss man hier wirklich sagen. Manche, die, weiß nicht, wie viele Stunden du zum Beispiel arbeitest jeden Tag fürs Bündnis, also das ist unglaublich, finde ich.
Gut, wir haben eingangs gehört, dass es da auch um schlaflose Nächte ging, weil die Zeit so knapp war. Jetzt gerade ist eine Phase von, wie soll man das nennen, vielleicht Scheinruhe. Und es kommen die 3 Wahlen auf Nordhausen und Thüringen zu. Wir sind gespannt, wie es ausgeht und bedanken uns sehr herzlich für diese Runde in der Bibliothek von Nordhausen mit Akteurinnen und Akteuren von Nordhausen zusammen. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich für Agenda und nach uns nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher.